Sinan.
Sebastian.
Ich bin müde.
Du bist schon wieder müde. Hast schon wieder das ganze Wochenende durchgezockt.
Nee, diesmal bin ich Corona-müde.
Oh nein.
Ich möchte jetzt, dass diese Scheißpest zu Ende ist. Ich habe keine
Ahnung. Ja, I feel you. Ich habe so richtige Pandemiemüdigkeit. Ich habe keinen Bock mehr.
Ich gehe auf den Zahnarzt. Also, kurzer Hintergrund. Meine Lebensgefährtin, die ist zurzeit im Krankenhaus. Die wurde an der Schulter operiert. Und jetzt bin ich hier alleinerziehender Vater für ein paar Tage und muss nebenbei Homeschooling machen und Haushalt schmeißen und nebenbei noch 60 Stunden die Woche arbeiten. Ich gehe gerade auf den Zahnfleisch.
Das glaube ich dir. Geht's denn deiner Frau so oder deiner Lebensgefährtin soweit gut?
Nee, auch nicht.
Auch nicht?
Nee, die Operation ist wohl ganz gut verlaufen. Die hat Kreislaufprobleme bekommen hinterher und muss jetzt noch einen Tag länger bleiben und so. Ist alles irgendwie Blutdruck im Keller gegangen und so. Ne?
Ja,
Und von dem Narkosemittel ist sie ganz schlecht den ganzen Tag, immer noch.
Naja, ich kenne das, kenne ich.
Naja.
Ich hatte
das
auch
ist nichts
so
Ernstes, aber so, sie hängt ein bisschen. Sie sollte eigentlich ursprünglich schon heute nach Hause kommen, aber das haben sie nochmal verschoben und das soll schon was heißen.
Ja, ich kenne das mit diesen Narkosemitteln, die knallen schon ganz gut rein. Hatte ja auch so einige OPs in meinem Leben, deswegen kenne ich mich da leider aus. Damit erstmal ein wunderschönes Hallo an unsere Zuhörer und auch Zuschauer natürlich bei YouTube zum Vier-Gänge-Menü. Ja, wir haben uns wie immer zusammengefunden und besprechen heute mal wieder grob vier Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Und bevor wir damit anfangen, ich glaube, du bringst das erste Thema heute, hören wir uns erstmal das schöne Intro nochmal an.
So machen wir das.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Sehr schön. Bevor du anfängst, ich habe eine Sache, kennst du das? Ich habe hier im Mundwinkel, habe ich den so ein bisschen aufgerissen. Hast du das schon mal gehabt? So wie so ein Joker.
Ich meine, du hast jetzt im Mundwinkel noch Sperma.
Nee, sperr mal die Ohren auf. Also, kennst du das? Einmal zu krass gegähnt oder gelacht und dann so trockene Jahreszeit, also so, was heißt hier, Luftfeuchtigkeit sehr niedrig, ne, im Winter. Und jetzt bin ich jetzt die ganze Zeit am Eincremen und immer wenn ich lache, tut das wieder weh. Ist nervvoll.
Ja, kenne ich, aber hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Also irgendwie, das kann ich mich gar nicht erinnern. Aber früher hatte ich das auch öfter.
Früher,
ja,
ne?
Bello so als, und so.
Genau, also als Jugendlicher, ich war irgendwie, hatte ich ständig aufgerissene Lippen. Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt ging es ja eigentlich.
Das war damals, da war man noch draußen im Wald den ganzen Tag am Spielen. Und jetzt hockt man im Keller hier, schön warm, da passiert eigentlich nichts.
Ja.
Hast einmal den Müll rausgebracht und dann ist dir gleich die Lippe geplatzt, oder was?
einmal den Müll rausgebracht, Lippe geplatzt, hab festgestellt, ne, draußen ist nichts. Zum Glück ist Lockdown, bin ich wieder reingegangen.
Ja, ab zurück im Bunker.
Ja, und ich glaube, Lachen ist auch schlecht, egal. Wenn man nicht mehr lacht, dann ist das Leben vorbei.
Ja. Vielleicht so ein bisschen älter.
Ich habe unter der letzten Folge, da war ich echt geschockt, da hat jemand kommentiert und meinte, er fände es unerträglich, dass ich bei den ernsten Themen so viel lachen würde.
Und also wo kommen wir denn da hin, Sinan? Das ist ja.
Ja, und das
ist ja kein Spaß-Podcast.
Das wollte ich mal ganz kurz ansprechen, ne? Ich lache viel, ich lache auch bei ernsten Themen. Ich lache tatsächlich sogar, wenn ich selbst im Krankenhaus liege, mache ich die größten Witze. Das ist natürlich auch eine Art, für mich mit stressigen Situationen umzugehen, weil ich finde so, damit kannst du ja auch viel dieses Kummers und Stress jetzt gerade auch aus dieser Situation. Ich bin voll jemand, der Corona mit Galgenhumor nimmt, weil sonst hast du ja gar nichts mehr zu lachen.
Ich glaube, für manche Leute, ist auch meine Beobachtung, für manche Leute ist das Internet so eine humorfreie Zone. Also, du kennst das, ne? Wenn du so Satire oder so schreibst oder postest und du machst sogar noch ein Smiley dahinter oder so, ne? Selbst das checken manchmal die Leute nicht und nimm das dann für bare Münze und dann kriegst du gleich an den Kopf geschmissen, oh, wie kannst du nur, warum erzählst du denn sowas? Ja, hier, Zika und so, ne? Das ist halt manchmal im Internet.
Und dann natürlich der Klassiker so, ja, er ist richtig enttäuscht von mir, fand das nicht in Ordnung, deabonniert. Das ist okay.
Weißt du, was ich da sage?
Wir reden eine Stunde, reden wir über ernste Themen und zeigen wirklich, dass wir auch die verschiedensten Seiten nachvollziehen können. Und dann muss ich das manchmal auch mit einem Zwinker-Smiley oder mit einem sarkastischen Kommentar versehen. Und dann finde ich schon krass. Also das, ich finde es schade eigentlich, weil ich finde, egal wie scheiße deine Situation ist, wenn du gar nichts mehr zu lachen hast, dann kannst du dich echt beerdigen. Also das ist, ja, leider.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, sehe ich genauso.
So, dann fang mal an mit deinem Thema.
Apropos Spaß und Clowns, ich wollte mit dir besprechen, wer denn unser nächster Bundeskanzler wird.
Wer wird's denn? Wer wird's denn? Also,
letzte Woche wurde ja der Armin, ne? Der wurde ja CDU-Vorsitzender und in der Vergangenheit war es ja ganz häufig so, dass der Unionsvorsitzende, dass der dann auch der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wurde. Aber ich finde, diesmal ist das ja gar nicht so eindeutig. Ne? Steht zurzeit noch nicht fest und im Herbst sind ja schon wieder die Wahlen. Was schätzt du denn?
Müssen wir denn jetzt auch davon ausgehen, schon im Hinterkopf haben, wie jetzt auch das Wahlergebnis ausfällt? Oder kann ich jetzt auch so sagen, ja, ich glaube, der Lindner wird's?
Das kannst du sagen. Ob das dann eintreten wird, ist da eher unwahrscheinlich.
Aber was ich meine ist, wir müssen natürlich erstmal über Konstellationen sprechen. Welche sind denn wahrscheinlich?
Ja.
Ich habe so ein bisschen Angst vor Schwarz-Grün.
Ja.
Und zwar, ich habe so die Befürchtung, wenn Schwarz-Grün kommt, dann sind die Grünen die neue SPD. Die werden dann so von der CDU, die werden so aufgeweicht.
Vernichtet.
Und dann irgendwann haben die komplett dann ihr Profil verloren, weil die von der CDU sozusagen so in den Kompromiss gezwängt werden, also in zu viele Kompromisse, und das lässt sich dann nachher nicht mehr als grün verkaufen und dann hast du genau dasselbe Problem wie die CDU, wie die SPD, wo du dann so das Gefühl hast, so ja, die braucht man jetzt auch nicht mehr. Ne?
Sind also die das überhaupt ist echt... noch für,
ja.
Ja, müssen wir auch mal einmal ganz kurz einen Schlenker machen. Also die SPD, was ist da eigentlich passiert, ne? Also mein Feeling gerade ist auch, also ich brauche die gar nicht mehr. Die geben einfach nur das wieder, was die CDU so erzählt und bestätigen das. Und hin und wieder haben sie mal so kleine Lichtblitze oder so, aber die verlaufen dann im Sand oder so.
Jetzt kann ich ganz fies sagen, pass mal auf, du bist einfach zu reich geworden, deswegen brauchst du die nicht mehr.
Ja, früher war das ja tatsächlich mal die Partei vom Malocher.
Arbeiter.
Also Arbeiterpartei, ja. Also von dem, gerade so im Ruhrpott und so, den Kohlebergbauarbeiter und so.
Ja.
Irgendwie gefühlt ist da gar nichts mehr von übrig geblieben, oder?
Ja, du hast dich aus dieser Schicht, bist du entflogen und jetzt brauchst du die SPD. Nee, aber ich gebe dir recht.
Ich glaube andersrum. Ist eher die Wahrheit.
Ja, ich denke auch, also so wie ich das mitbekommen habe, und ich würde mich wirklich nicht als Politikexperte bezeichnen. Ja, also ich bin interessierter Leser, so mehr nicht. Aber ich fand den Ansatz, den auch Böhmermann in Fest und Flauschig mal gesagt hat, gar nicht schlecht zu sagen, okay, die SPD hat so ein bisschen verpasst, was so die neue Zielgruppe und Klientel eigentlich ist. Weil, wie du ja eben gesagt hast, klassischerweise im Kopf hat man so den Bergmann oder so, ne, den Untertagebauer, also. Aber das gibt's ja bald alles überhaupt nicht mehr. Das gibt's ja jetzt schon kaum noch oder gibt's überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Also du siehst so, diese Klientel ist irgendwie weggebrochen. Und der Böhmermann meinte irgendwann mal, die haben es ja echt eigentlich verpasst, auch mal jetzt so die ganzen Menschen mit Migrationshintergrund mit einzubeziehen, zu sagen, ey, wir sind eure Partei. Ja, wir sind vielleicht, also es gibt, ich glaube, 4 Millionen zugezogene Türken in Deutschland.
Ich glaube sogar 6 Millionen, ne?
6 Millionen, weiß ich gar nicht. Ja. Also nur Türken jetzt, ne? Also ich meine jetzt noch mehr. Also, und wo ist denn die große Partei, die auch sagt so, ey, bei uns seid ihr Teil, nicht nur so, wir sprechen auch für euch, sondern wir sind auch Teil, eure Partei sind wir. Das habe ich auch so, war mein Gefühl, ich habe mir das so von Böhmermann angehört und dachte so, ja, da ist schon irgendwas drin. Ich weiß nicht, ob die aktuell so abgeholt werden. Und dann ist so
ja. Ein anderes Gebiet, wo sie richtig hätten Meter machen können, wäre Umweltschutz gewesen, meiner Meinung nach.
Ja.
Ein Gebiet, wo die CDU traditionell echt schlecht ist und überhaupt nicht zukunftsorientiert. Und das Feld haben die komplett den Grünen überlassen. Und klar, es gab dann immer so hier so Kohleausstieg, bla bla bla, aber gefühlt haben die auch da die Position der CDU besetzt. Und ich wüsste jetzt nicht, dass sie da irgendwie für krasse Innovation oder so stehen. So irgendwie mehr Windräder oder irgendwie sowas. Sehe ich alles nicht. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der sagt, ey, so langsam wird die Partei auch hinfällig, so, ne? Also brauchen wir die überhaupt noch? Und die Zahlen, die Umfragewerte bestätigen das ja auch, ne? Also die rutschen ja immer mehr ab von Wahl zu Wahl.
Ich glaube, also wir haben ja zwei Phänomene. Einmal wird es immer mehr, geht es um Personen, was ich persönlich schlecht finde. Also, ne, wir haben immer nur noch so die Kandidaten, die Kandidaten, die Kandidaten. Und ich glaube, manchmal vergisst man aber auch, dass, und das ist ja in Deutschland zum Glück noch der Fall, wir immer noch viele Parteien haben oder beziehungsweise die Partei an sich und für was sie steht, eigentlich nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Und das hat irgendwie die SPD so ein bisschen verpasst. Nochmal so ganz klar zu machen, das sind unsere Ziele, das ist unser Klientel. Ne? So, das ist aktuell. Ja,
also so 14% haben sie gerade, so Pi mal Daumen in den Umfragen, 14-15%, vielleicht auch 16 bei der einen oder anderen Agentur. Sie haben mit Scholz einen Kanzlerkandidaten aufgestellt, also um jetzt mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen.
Genau.
Meinst du denn, dass der Olaf, unser aktueller Finanzminister, ist ja auch, dass der nächste Kanzler wird?
Ja, das ist jetzt wieder die Frage mit dem Wahlergebnis, wenn die bei 13-14% sind und vielleicht am Ende sogar 10% weniger als die Grünen aufbringen, die SPD, dann stellen die halt nun mal nicht den Kanzler, also finde ich die Frage.
Ja, aber warum haben sie dann, also fällt dir dann irgendeine Konstellation ein, wie sie den Kanzler stellen?
Nee.
Mir auch nicht. Und warum haben sie dann aufgestellt? Also selbst mit
stellt jede Partei auf, ich weiß es nicht. FDP auch.
Ja, das haben die früher mal gemacht, tatsächlich.
Macht das aber Sinn? Also,
ich weiß es nicht. Macht nicht in jedem Fall Sinn, dann machst du es halt nicht. Ne? Ja. Die Linken zum Beispiel, die stellen, glaube ich, auch keinen auf, weil es einfach keinen Sinn macht. Ne?
Macht ja keinen Sinn.
Aber, ne? Nee, macht keinen Sinn. Aber ja. SPD macht es aber auch nicht. Ich kann mit viel Fantasie, ich kriege das nicht auf der Kette, warum die einen aufgestellt haben.
Wie gesagt, weil jetzt es, dünnes die Eis einzige, für mich.
Ja. Ja, die einzige Konstellation, die ich mir vorstellen kann, wie die SPD in Regierung käme, wäre ja
Grün-Rot-Rot.
Ne? Ja. Also mit Grün hat die meisten Prozente, dann kommt SPD und dann kommt die Linken. Also alleine diese drei Parteien zusammenzukriegen, wird schon nicht leicht sein. Also das ist auch echt nur ein theoretisches Konstrukt. Und aktuell reicht es auch nicht aus von den Umfragewerten her. Aber es kann tatsächlich passieren, dass da eine Mehrheit zustande kommt. Ja. Gut. Aber selbst wenn das passiert, dann ist die SPD ein Juniorpartner in der Koalition.
Richtig, dann würden die Grünen nicht den Kanzler oder die Kanzlerin stellen.
Aber hundertprozentig, ja. Und das werden die auch machen.
Ja, ja, deswegen, also geht, gut, hacken wir das mal ab. Das ist irgendwie, also
okay, also Scholz ist raus.
Scholz ist raus. Also außer da passiert jetzt irgendwie in den letzten Monaten nochmal was ganz Krasses, was ich nicht sehe.
Ja, das kann natürlich passieren, ne?
Dass die jetzt nochmal 10% zulegen. Woher auch
in Corona-Zeiten, also irgendjemand verkackt das richtig oder so bei Union und dann verschieben sich auf einmal 10%. Also wir erinnern uns, vor einem Jahr.
Und Mr. Bazooka regelt dann.
Heute vor einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt, also genau heute. Und bis zu dem Zeitpunkt waren die Grünen sehr weit vorne und die Union abgeschlagen. Und dann kam die große Pandemie. Und in Krisenzeiten ist es immer so, dass die Bürger dann bei der amtierenden Regierung eher bleiben, als dann noch mal zu wechseln.
Ja, und im Zuge dessen ist Sicherheit setzen, ne?
Ist genau, also bloß nicht so wie in Italien gerade die Regierung mitten in der Krise tauschen. Das ist noch schlimmer. Und dann haben die Grünen ja verloren und die Union hat ja gewonnen in den Umfragewerten. Das war so ein besonderes Ereignis halt. Das kann natürlich jetzt bis zu den Wahlen, ich weiß gar nicht, wann sind sie, im Oktober oder so, bis dahin kann das natürlich nochmal passieren.
Keine Ahnung. Ne? Ja, gut, bleiben wir mal was deswegen sage ich. Ich habe ja Angst vor Schwarz-Grün.
Ja.
Weil, wie gesagt, davon könnten die Grünen könnten untergehen, außer sie positionieren sich irgendwie, warum auch immer, wie sie es schaffen, weiß ich nicht, so prominent und ziehen so hart ihren Schuh durch, dass sie letztlich die CDU mal so ein bisschen mürbe machen. Wäre halt die Frage, wie da auch die Prozente aussehen am Ende. Das weiß ich jetzt auch wieder nicht.
Also erstmal noch kurzer Nachtrag. Am 26. September sind die Bundestagswahlen in Deutschland. Und ich glaube nicht an Schwarz-Grün. Also es gibt, ich weiß, bei den Grünen gibt es ein paar, die das wollen.
Ja, weil die halt unbedingt in Regierungsverantwortung wollen.
Und die sind auch, dann ist auch in der, bei den Grünen gibt es natürlich Strömungen, eher rechts, ja, eher links und so weiter. Ne? Und in der Union ist das auch so, dass sich viele vorstellen können, mit den Grünen zusammen zu regieren. Mhm. Aber ich glaube, die Basis bei den Grünen, also die werden dem nicht zustimmen. Also die werden, die haben Albträume, mit der CDU zusammen eine Regierung zu bilden. Ja, weil du musst da so harte Kompromisse für die. Die müssen so viele Prinzipien über Bord werfen. Ne?
Nachher müssen die noch zugeben, dass Globulis gar nichts bringen.
Genau. Ja, das steht auch noch auf der To-Do-Liste.
Das kreide ich den Grünen echt hart an. Ne? Das finde ich nicht cool, dass sie immer noch bei der Homöopathie keine klare Linie ziehen, nur weil die Schiss haben, die ganzen Esoterik-Leute zu verlieren. Also, das finde ich schon ein bisschen, also da muss ich, weißt du, beim Klima 100% immer so auf Wissenschaft. Und bei Medizin dann immer so, ja, komm, so ein paar Zuckerkügelchen sind schon okay. Also ich habe ja nichts gegen Globuli, aber sie wirken halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
Genau, ja. Das ist aber ein anderes Thema jetzt, Sina. Ja. Okay, also wenn dann auch Schwarz-Grün nicht zustande kommt und Schwarz-Gelb reicht sehr wahrscheinlich auch nicht aus irgendwie, ne? Also die FDP ist so schwach, die könnte vorher mit reinkommen. Ja. Ey, was bleibt dann am Ende noch übrig?
AfD. AfD.
Nee, kann ich dir sagen, große Koalition wieder. Zum dritten Mal hintereinander. Yeah. Wieder CDU, SPD, machen weiter. Und dann mit so einem Gefasel so, ja, wir wissen ja, wir haben damals gesagt, dass wir die letzte GroKo sein, aber wir haben ja besondere Zeiten gehabt, 2020, 2021 mit der Pandemie und wir müssen jetzt nochmal. Und dann bleibt Scholz, bleibt dann Finanzminister und
der Kanzler kommt dann.
Wird dann Laschet. Oder
was mit Söder?
Söder. Ja, also die beiden. Auf die beiden läuft es hinaus. Ne? Söder sagt bisher immer, er macht das nicht, er bleibt in Bayern. Aber
Sagt er so lange, bis die Möglichkeit da ist. Das ist ja logisch.
Er sagt dann auch, oh ja, es sind ja besondere Zeiten, ne? 2020, 2021. Damit kannst du ja alles begründen. Ja. Ne?
Das Schlimme ist aber, ich muss ja sagen, Söder hat sich gemausert, ne? Also der hat sich gemacht. Das ist von früher fand ich den unerträglich immer Bayern first, ne? Das ist er wahrscheinlich immer noch, aber der hat auch irgendwann hat gute Berater, glaube ich. Irgendwann kamen Berater zu dem hin und haben gesagt, ey Söder, wenn du irgendwann mal Kanzler werden willst, dann musst du jetzt mal so ein bisschen deinen Ton ändern. Dann sagt er, hä, warum? Was muss ich denn tun? Und dann sagen die Berater, ja, pass mal auf, du musst ein bisschen staatsmännischer werden. Du musst ein bisschen größer denken. Du darfst dich nicht immer so auf deine Region versteifen. Und du musst die ganz, ganz konservativen Eisen, die musst du mal ein bisschen nicht anfassen. Da hast du andere Leute für. So, du packst jetzt
Deutschland
nur so,
ist nicht Bayern.
Genau, genau. Und dann, ich glaube, der hatte so eine gute Schulung. Und dann hat er irgendwann hat er so mitbekommen, es ist einfach nur so wilde Theorie. Und dann haben die dem gesagt, so, ja, pass auf, also, ne, wie gesagt, wir haben ein paar Leute, die machen die ganz konservativen Themen. Die lässt du aber jetzt aus dann vor. Am besten hier so Flüchtlingsthematik äußerst du dich besser nicht mehr zu. Lass das andere machen, so.
Und dann auf einmal. Kruzifixe in den Behörden und so Mist alles, ne?
So ein Quatsch, so. Und dann kümmert der, dann macht er so den Papa, so, ja, Corona, ich finde auch bei der Corona-Phase, jetzt hat er so einen ganz guten Ton erwischt, weil der immer so, der schafft es ganz gut, dieses, ey, ich find's ja auch doof, aber da müssen wir durch. Das ist so didaktisch nicht schlecht. So, weißt du? Der sagt immer so, ja, ich find das ist jetzt schwierig. Also nicht einfach nur so von oben, so, ihr macht das, sondern ich hab den öfter mal gehört, wie der dann eben auch sagt, wie schwer das ist und das, ich glaub, das gefällt Leuten.
Hat er gut gemacht, würde ich auch sagen, würde ich es unterschreiben. Also für mich hat der Söder überraschenderweise auch echt eine gute Figur abgegeben in der Corona-Pandemie bisher, obwohl ich überhaupt kein Fan von ihm war. Ne? Also vorher, ich dachte, das geht gar nicht, was der so erzählt. Er hat ja auch so Rechtspopulismus, war der ja schon unterwegs, ne? Zumindest in Bayern, so im Wahlkampf und so. Ne? Hat sich komplett geändert in der Corona-Pandemie, hat ein gutes Bild abgegeben in meiner Wahrnehmung und Armin Laschet hingegen hat kein gutes Bild abgegeben in der Corona-Pandemie. Wenn ich ihn in den Talkshows gesehen habe, dann hat er auch so ganz schnell gereizt reagiert, auch teilweise, ne? Also nicht staatsmännisch, sondern Wie, du willst mir jetzt hier Kritik an den Kopf werfen, das geht gar nicht. Und dann mit Aggressivität und so Trotzigkeit hat er dann pariert. Und das ist eigentlich überhaupt nicht souverän. Nee. Und wenn ich das dann übertrage auf das Amt des Bundeskanzlers, würde ich sogar sagen, der ist da gar nicht zu geeignet. Und dann gäbe es noch so ein paar Aussagen von ihm, also jetzt wirklich ganz konkret zur Corona-Pandemie.
Das war das mit den, wo er den auch wieder die Ausländer für schuldig gemacht hat, dass die das wieder eingeschleust haben.
Nicht das.
Hatte der Laschet aber auch
gesagt.
Ja, okay,
ja, hat er auch gesagt, ja. Aber also nicht nur das, das würde man da auch drunter ziehen, aber so ein paar Aussagen, wo Wissenschaftler die Hände über den Kopf schlagen würden, so, ne? Mhm. Also, wo man ganz offensichtlich gemerkt hat, der hat es gar nicht verstanden. Es gab mal so irgendwie, wir haben schon wochenlang über den R-Wert diskutiert und selbst wir kannten schon den R-Wert und wussten, was der bedeutet. Und in der Talkshow hat er dann gesagt, Barne will, was soll jetzt dieser R-Wert eigentlich sein? Schon wieder eine neue Zahl. Also so, okay. Völlig, als wenn er gar nicht im Thema drinsteckt.
Das Briefing und, nicht ganz geklappt.
Jetzt, genau, also er wurde ja nicht gebrieft oder er hat es nicht gerafft oder er wollte es nicht mehr checken und so. Und das sind dann so Sachen, okay, wenn er so und solche Basics schon nicht schafft, ne, wie will er denn später makroökonomische Zusammenhänge mit anderen Staatschefs diskutieren, die für uns zukunftswichtig sind und so, ne? Also ich traue dem das einfach nicht zu, intellektuell.
Ja, da gibt's ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum ich so Merkel über die Jahre immer mehr geschätzt habe. Das ist wirklich ihre Besonnenheit. Ja, manche haben dann gesagt, so, ja, die Merkel, das ist so eine Schlaftablette, die reagiert ja nie. Und ich fand das irgendwann einfach nur noch schlau. Weil es gibt eben Sachen, da passiert was und es ist eben eine doofe Idee, so dem ersten Impuls nachzugeben und erstmal nur so, ja, irgendwas rauszuplaudern. Dann musst du nämlich nachher wieder alles revidieren und musst dann sagen, ja, musst du das irgendwie ins Verhältnis setzen. Und das macht die Merkel eigentlich nicht. Die überlegt dann erstmal, okay, was ist jetzt Sache? Und das dauert dann vielleicht mal ein, zwei Tage und alle denken, ja, jetzt sagt die schon wieder nichts. Aber das ist auch wieder nur die pöbelnde Presse oder so oder Leute, die es nicht gerafft haben. Und dann kommt sie eher mit einer, jetzt habe ich mal über alles nachgedacht und habe mich mal beraten und so weiter. Und dann weiß ich nicht, ob der Laschet das dann auch rafft, dass das dann eben, wenn du die höchste Instanz im Land bist, dass du das dann eben auch so machen musst. Die anderen können pöbeln, die anderen können sofort reagieren, meinetwegen. Aber du musst ja der sein, der die Ruhe wieder reinbringt, also in meinem Verständnis.
Ja, also es gibt natürlich aber auch Gegenbeispiele. Der Gerhard Schröder zum Beispiel, der Kanzler vor Merkel, der war ja ganz anders. Er war sehr emotional und der hat auch mal am Tisch gehauen und Basta gerufen und so, ne? Der wäre eine andere Art von Kanzler. Auch er hat das ja ganz souverän gemacht auf der großen Bühne sozusagen, ne? Also ich glaube nicht, dass Merkels Weg der einzige ist, der funktioniert. Aber bei Laschet kann ich mir mit großer Fantasie das zurzeit noch gar nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dass er dann reinwächst in das Amt. Aber da bin ich auch kein großer Fan von. Also ich bin der Meinung, wir haben so 83 Millionen Einwohner und wenn ein einziger von diesen 83 Millionen dann dieses wichtige Amt bekommt, dann soll er schon antreten und die Fähigkeiten alle besitzen und nicht erst irgendwie über die nächsten 3 Jahre das dann lernen, weißt du?
Also noch in dafür. Der Ausbildung.
Ja, also bei so einer großen Menge, wo du draußen Leute ziehen kannst, musst du ja nicht den ziehen, der es nicht kann, sondern dann ziehst du eigentlich auch einen guten, der es halt kann. Ne?
Ja, Hashtag US-Präsidenten, ne? Also das irgendwie ja, das ist das ja öfter so, dass, also da kann ich, um da mal so eine Brücke zu schlagen zu all den Verschwörungstheoretikern, das stimmt ja schon, dass man sich die Frage stellen muss, wieso manche Menschen in bestimmte Ämter kommen, wie diese Stufen dahin sind, wenn du dir am Ende anschaust, okay, da sind irgendwelche Leute im Amt und es kann einfach nicht sein, dass das die Fähigsten sind. Das geht nicht, stimmt ja nicht.
Das regelt ja eigentlich der Markt, ne? Also die fähigsten Menschen gehen in die Wirtschaft eigentlich. weil da verdienen die richtig Geld, da können sie was reißen. Politiker sein ist ja auch echt, du hast den ganzen Tag Gegenwind und musst dich mit der Presse abschlagen.
Aber ist das nicht vielleicht, jetzt pass auf, andere Theorie, du sagst, die fähigsten Menschen gehen ja in die Wirtschaft, aber warum würden sie da hingehen? Aus wirtschaftlichen Gründen, aus meiner Meinung nach dann ja aber auch moralisch und also moralisch nicht so das schönste Motiv ist es nicht. Plus, da fehlt vielleicht auch dann so ein gewisser Idealismus. Dann könnte man ja wieder sagen, wer sich wirklich in die Politik begibt und den ganzen Gegenwind kassiert und nicht mal das beste Gehalt bekommt, der muss ja ein Stück weit sogar ein bisschen Idealist sein, weil sonst wäre er ja blöd, sonst würde er ja in die Wirtschaft gehen. Also kann man sehen, wie man
will. Das glaube ich auch, Ich glaube, für viele Leute, also sind ja ganz oft Lehrer und Juristen und so, die Politiker werden, Berufspolitiker, für viele ist das am Anfang tatsächlich das Motiv. Ich bin ganz bisschen idealistischer als andere Menschen und versuche jetzt hier mal was zu bewegen und deswegen oder mitzugestalten und deswegen gehe ich in die Politik. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann kommt der Zeitpunkt, wo du diese ganzen Ideale über Bord wirfst, ne? Weil das kommt ja zwangsläufig irgendwann, ne? Also spätestens, wenn du dann irgendwann nachher im Bundestag sitzt und dann gibst du so Sachen wie Fraktionszwang, ne? Also gibt es ja eigentlich nicht. Laut unseres Grundgesetzes ist jeder Politiker, der im Bundestag sitzt, kann abstimmen nach seinem Gewissen. Ne? Steht, glaube ich, sogar drin. Ne? Nach seinem besten Wissen und Gewissen soll er ja abwägen und abstimmen. Aber in der Praxis gibt es halt Fraktionszwang. Und da musst du halt Sachen für Sachen stimmen, für die du gar nicht stehst. Aber das muss halt im Sinne der Partei entscheiden. Ne?
Ja, und spätestens da muss ich jetzt auch wieder sagen, das ist für mich dünnes Eis, da kenne ich mich gar nicht so hundertprozentig aus. Ich kann mir ja schon wieder in meinem Kopf gerade zwei Szenarien ausdenken, wieso das eine und wieso das andere sinnvoll sein kann. Also es kann ja, stell dir mal vor, wir hätten gar keinen Fraktionszwang und jeder der Abgeordneten da kann wirklich jedes Mal abstimmen, wie er will. Dann stellt sich aber...
Aber das wäre Demokratie.
Das wäre ja dann in dem Moment... wofür haben wir denn eigentlich Parteien gewählt? Also, dann sind das ja einfach random 600, 700 Leute, die halt nach ihrem besten Gewissen und so weiter abstimmen. Kann ja sein, dass die sich dann über die CDU oder über die Grünen da hochgearbeitet haben und dann stimmen die aber ganz anders ab. Also, verstehst du
das? Das passiert ja auch manchmal. Also, manchmal stimmen ja auch tatsächlich Leute gegen die Fraktion ab. Das ist dann, kommt selten vor, passiert. Und manchmal gibt es auch diese... wird der Fraktionszwang sozusagen aufgehoben. Zum Beispiel bei der Homo-Ehe. Ja. Da wurde der Fraktionszwang zum Beispiel aufgehoben und dann konnte man sehen, wer eigentlich wie stimmt.
Aber stell dir vor, man hätte das nie und du wüsstest einfach gar nicht, wofür wer stimmt.
Ja,
dann
würden viel seltener Mehrheiten zustande kommen und es würde im Entscheidungsprozess alles viel langsamer ablaufen. Also bis Gesetze entstehen.
Plus, wenn ich jetzt sage, ich habe, keine Ahnung, Grün gewählt, ja, und jetzt bei irgendeiner bestimmten Frage gehe ich davon aus, die Fraktion der Grünen stimmt grün und dann machen das aber 50% der Grünen gar nicht, weil sie nach ihrem besten Gewissen und Gewissen als Einzelperson anders entscheiden, dann habe ich ja das Gefühl, ich wurde ja gar nicht vertreten.
Ja, jetzt bin ich dünnes Eis, weil du wählst ja nicht nur die Grünen, du hast ja auch eine Zweitstimme und wählst ja deinen Bundestagsabgeordneten auch direkt.
Ach so, ich weiß gar nicht, Direktmandat, ja.
Du kannst ihn auch direkt, also du kannst ja genau den Bundestagskandidaten für deinen Landkreis wählen.
Ja gut, aber die Partei, die ich gewählt habe, die ist irgendwie im Bundestag vertreten, da will ich auch, dass die so stimmt wie die Partei. Ja. Also das kann man auch erklären.
Ja. Die Parteien, also die haben schon eine Funktion irgendwie, ne? Also diese Grundwerte und so.
Sonst könntest du ja einfach 700 random People aus der Bevölkerung da reinwählen und jeder kann stimmen, wie er will. Das könntest du ja auch machen. Aber das machen wir ja anscheinend nicht. Wir wollen ja anscheinend diese Parteien. Also wie gesagt, ich möchte mich hier gar nicht so sehr, das ist für mich sehr, sehr dünnes Eis. Also bin kein Politikexperte. Das ist mehr so Stammtischwissen, was ich hier gerade so darbiete.
Okay, also lass mal Fazit machen. Wir können eigentlich noch gar nicht so genau sagen, wer Bundeskanzler werden wird. Das hängt dann jetzt, also die CDU-Mitglieder, die sind, glaube ich, mehrheitlich für Söder, habe ich jetzt in der Umfrage gesehen. Aber Söder steht zurzeit überhaupt noch nicht auf dem Zettel offiziell. Wenn er jetzt irgendwie morgen sagt, ich mach's, dann hat er gute Karten, ne?
Denke ich auch. Wir müssen der Vollständigkeit halber noch sagen, also ich weiß, das ist hier gendermäßig Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Es könnte ja auch zum Beispiel bei den Grünen, die Spitzenkandidatin könnte ja auch Bundeskanzlerin werden, ne?
Genau. Also
ich glaube, die anderen haben keine aufgestellt, oder? Gibt keine anderen CDU, der Laschet, Söder.
Also bisher gibt es nur Scholz, sonst gibt es keinen anderen,
der
aufgestellt ist.
Ja. Ach so, okay. Die anderen haben es ja noch gar nicht gesagt, ja.
Genau.
Okay. Ja, aber auch so theoretisch, gäbe es noch weitere Frauen oder haben wir wieder einen krassen Männerüberschuss
aktuell? Also bei den Grünen ist das noch ein bisschen anders. Die haben so ein Prinzip, dass die immer zwei aufstellen in den Führungsspitzen. Also es kann sogar theoretisch sein, dass die mit Habeck und Annalena Baerbock zwei aufstellen, zwei Kanzlerkandidaten. Und dann nachher gibt es ja eine Abstimmung. Ne? Also der Bundeskanzler wird ja nicht direkt gewählt, sondern das machen ja dann auch nachher die Bundestagsabgeordneten. Und dann können die tatsächlich nochmal wählen. Aber das weiß ich alles nicht. Das ist dann bei den Grünen. Die haben so Spezial irgendwie, keine Ahnung.
Ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare hier drunter. Das wird gut.
Ja,
ich hoffe auch, dass wir ein paar Kommentare kriegen, weil bei bestimmten Themen, ne, ich habe so eine Vorstellung, aber das eröffnet mir auch mal neue Blicke auch tatsächlich, ne, muss ich auch dazu sagen.
Also genau, Disclaimer, wir sind keine Experten, wir hauen hier einfach nur so ein bisschen Halbwissen raus und freuen uns natürlich, wenn ihr uns da ein bisschen auch belehrt in den Kommentaren. Ansonsten, ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema in den nächsten Monaten. Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Oder bin ich mir ziemlich sicher sogar.
Ja. Denke ich auch. Ja, ich habe ein schönes Thema mitgebracht.
Ja.
Anekdotische Evidenz. Sagt dir das was?
Ja, warte mal. Anekdotische Evidenz. Das heißt, irgendjemand hat gesagt, das ist so und so. Und dann läufst du mit. Du trägst es weiter und nimmst an, dass es stimmt und so.
Genau, anekdotische Evidenz ist so der, wenn du angeben willst, Begriff. Und wenn du nicht angeben willst, dann sagst du einfach, das ist Hörensagen. Und daraus beziehst du deine Realität sozusagen. Ne? Also die steht sozusagen im Gegensatz zu der statistischen Evidenz. Also Evidenz im Prinzip so Beweis. Ne? Und ich habe mich damit jetzt mal mehr befasst. Vor allem natürlich, weil ich viel in diesen Telegram-Gruppen unterwegs bin und da hast du jeden Tag, also ich glaube 50% oder mehr der geteilten Beiträge sind im Prinzip anekdotische Evidenz. Also immer irgendwie, hier mein Onkel arbeitet in einem Krankenhaus, dessen Bruder hat jetzt erfahren, dass die Kapazitäten ja gar nicht an der Grenze liegen und so. Ne? Und das geht immer so weiter. Immer hat irgendwer gehört. Und da aus diesen ganzen Geschichten bildest du dir dann sozusagen deine Realität. Und das ist natürlich saugefährlich. Also, was heißt gefährlich? Ja. Du läufst Gefahr, dass das ein absolut falsches Bild darstellt. Das kann auch das Richtige sein. Das sagt keiner, ne? Das weiß man nicht. Nur die Gefahr ist eben, dass du das völlig falsch bewertest. Und das Interessante ist, dass anekdotische Evidenz für uns als Menschen, die eben normal so emotionale Menschen, Wesen sind wir ja, die hat für uns eine unglaublich hohe Bedeutung. Also du könntest jetzt zum Beispiel du willst einen Film gucken und dann liest du eine Statistik von den besten Filmen. Und dann sag ich dir, also dann nimmst du einen raus, du hast noch nichts davon gehört, der hat gute Bewertungen und dann sagst du mir, was ist mit dem Film? Und ich sag dir, boah, ich habe den Film gesehen oder ein Kumpel von mir hat den Film gesehen, super scheiße, also richtiger Schrottfilm, brauchst du dir gar nicht angucken. Wenn wir davon ausgehen, wir sind befreundet und du zählst so ein bisschen auf das, was ich sage, dann kann das sein, dass meine Aussage über den Freund, der es geguckt hat, mehr Gewicht hat als die 5000, keine Ahnung, Experten, die den Film begutachtet haben. Das muss man sich mal wirklich reinziehen, deswegen funktioniert ja auch Influencer-Marketing, ne? Weil du das Gefühl hast, so, du folgst da einem, der ist dir sympathisch.
Ja, oder deswegen funktioniert Marketing allgemein. Also das ist ja nicht nur, genau.
Ja, aber dadurch funktioniert das besonders gut, ne? Weil du nochmal das Gefühl hast, so, ja, der wird mir ja keinen Scheiß erzählen. Also ich kenne den ja, ich folge dem doch schon seit 2 Jahren. Ja. Und so funktioniert auch im Prinzip Werbung. Die machen ständig anekdotische Evidenz. Klassisches Beispiel, Fielmann-Werbung. Was machst du da? Du kennst ja doch auf der Straße, interviewen. Ja, sie waren gerade bei Fielmann. Ja, es war wunderbar, es war Wahnsinn. Du siehst, der Typ, ja krass, der erzählt mir einfach das Wahnsinn. Ist überhaupt gar keine statistische Evidenz. Keiner sagt, es wurde nie befragt.
Dr. Best, kennst du die Werbung mit diesen Zahnbürsten? Dr. Best und dann in so ein Schauspieler in so einem Labor mit Kittel und dann wird da noch so ein Graph gezeichnet. So, der geht so von links unten nach rechts. Das ist richtig übel.
Das imitiert ja im Prinzip sogar statistische Evidenz, die nur nicht mal, also das ist halt keine echte Statistik. Das ist ja noch
übler. Alles, stimmt gar nichts dran und das soll aber hochwissenschaftliche Belastbarkeit darstellen. Also
genau, das Interessante ist, es muss aber noch nicht mal statistisch belastbar sein. Wie gesagt, diese Vielmann-Werbung, wo du einfach drei random Leute irgendwie, und das sind Schauspieler, völlig egal, du fragst die, weil die sagen, ja, ich war bei Vielmann, das war super gut, ne? Und das hat keinen Wert, gar keinen. Du müsstest natürlich eine Statistik erheben und dann müsstest du, weiß nicht, 5000 Kunden von verschiedenen Optikern eigentlich befragen und dann rausfinden mit auch noch methodisch richtigen Fragen und Auswertungen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Statistische Evidenz kommt täglich vor bei uns und wir sind super anfällig dafür. Das ist einfach so. Da kann sich keiner von frei machen. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie kommen wir eigentlich aus diesem Dilemma so ein bisschen raus? Also das ist, finde ich, also gerade jetzt während Corona sieht man das ja, es gibt sozusagen diesen Infokrieg. Ja, jeder hat jetzt so
eine Eilmeldung
und dann ich merke ja sogar selber, wie ich darauf reinfalle. Also manchmal, dann höre ich irgendwie, einer sagt, ja, ich war hier bei mir im Dorf im Krankenhaus, da war nichts los. So, und was mein erster Instinkt ist so, dass ich ihm sofort erzählen möchte von meiner Freundin, die in Köln im Krankenhaus arbeitet und die mir was ganz anderes erzählt. Und das ist natürlich saudumm. Also das ist ja falsch. Also das natürlich stimmt das, was meine Freundin mir aus Köln sagt, aber dann habe ich seine anekdotische Evidenz gegen meine anekdotische Evidenz.
Ja, okay, da hast du aber immerhin schon mal ein Pari hergestellt. Ne? Also immer schon mal, also schon mal ein Gleichgewicht. Klüger wär's ja tatsächlich, wenn du das so, wenn du so argumentieren würdest, dass du gewinnst gleich. Ne? Also so ein Totschlagargument irgendwie müsstest du eigentlich aus der Tasche holen.
Ja, aber das ist aufgrund dieser Psychologie, die dahinter steckt, ist das ja total schwer, weil
das ist auch praktisch schwierig. Also du müsstest dann vielleicht irgendwie so eine wissenschaftliche Studie, wirklich so eine Studie von so einer Uni oder so aus dem Hosenbund ziehen und das kannst du ja schlecht. Und dann ist es immer noch schwierig, da muss der andere das auch verstehen. Der muss deinen Beweis auch oder deine Evidenz auch akzeptieren. Und da sehe ich ja, haben wir jetzt in der Corona-Pandemie gelernt, das funktioniert ja hin und vorne nicht. Ne? Also da kann ja, wenn der Drosten irgendwas erzählt von irgendwelchen neuesten Studien, gibt es ja echt viele Leute, die zweifeln das per se erstmal an, was der sagt, ne? Und da scheitert das ja schon.
Das ist vor allem, liegt das auch daran, dass das auch diese Studien und so, das ist nicht so greifbar. Das sind so Zahlen, das sind Erhebungen, da hast du Graphen. Das andere ist eine Geschichte. Da ist jemand, der hat das erlebt. Das ist Emotion, das packt dich. Das andere, keine Ahnung, das sind so Mathematiker, die sitzen da, vielleicht haben die sich verrechnet oder die sind von dem Staat bezahlt, was weiß ich.
Das Problem ist, die sind von Mathematikern für Mathematiker geschrieben auf diese Studie. Die versteht ja, deswegen gibt es ja den Drosten in seinem Podcast, damit er das erklärt, dem Normalbürger halt. Ne? Dafür ist das ja da. Und dann hast du schon dieses Problem, stille Post, ne? Also der eine erzählt dann was weiter und dann gehen Informationen verloren und dann wird es schwierig schon. Warte mal, hat der das gesagt oder woher kommt das jetzt? Und so, immer schwierig. Also gutes Thema, was du da ansprichst, weil da scheitern, glaube ich, viele Diskussionen auch dran.
Ja, und die Welt wird halt immer, die wird nicht einfacher, die Welt wird komplexer und komplizierter. Und ich finde es auch mal krass, wie dann manche sagen so, weiß ich nicht, ich habe schon Leuten einen Drosten-Podcast weitergeschickt und meinte, hörst du dir einfach mal an, kriegst du mal eine intensive Besprechung des Ganzen. Und dann kriege ich als Antwort zurück, boah, kannst du mir das nicht mal irgendwie in 5 Minuten zusammenfassen? Und ich denke mir, nein, das kannst du nicht in 5 Minuten zusammenfassen. Wenn man es in 5 Minuten mit derselben Richtigkeit darstellen könnte, dann würde man es ja tun. Und selbst Drosten verkürzt ja im Prinzip schon jahrelanges Wissen auf eine halbe Stunde oder eine Stunde. Also, und jetzt möchte ich aber auch dazu sagen, diese anekdotische Evidenz, die findest du nicht nur auf der Telegram-Seite, ne? Also nicht nur auf der Verschwörer-Seite, sondern die hast du tatsächlich natürlich auch, wenn du Tagesschau guckst. Die Tagesschau wird dann erstmal irgendwie, weiß ich nicht, zitieren die irgendeine Studie. Aber was kommt dann? Dann kommt irgendein Bericht aus irgendeinem Krankenhaus, was überfüllt ist. So. Man darf die Frage stellen, wieso gibt es diesen Beitrag? Mhm. Den gibt es, weil man im Prinzip das, was man auch einfach in Zahlen ausdrücken könnte oder auch in Zahlen schon ausgedrückt hat, um es nochmal mit Bildern und Emotionen ein bisschen zu verstärken und das auch wirklich den Leuten begreifbar zu machen. Das sehe ich auch so. Man weiß ja, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite hat es nun mal, kann man berechtigterweise kritisieren und sagen, naja, ihr zieht euch auch im Prinzip einen einen Fall, ein Fallbeispiel aus einem Krankenhaus raus, um daran ein Exempel zu statuieren.
Und ja,
das ist auch keine statistische Aufwertung, ne? Also klassischer Fall auch, wenn so das finde ich auch ganz problematisch, wenn irgendwelche Talkshows oder Polit-Sendungen zeigen wollen, dass es so verschiedene Meinungen gibt, dann ziehen sie immer irgendwie so und so hat auf Twitter hat geschrieben. Und dann siehst du so, der erste schreibt so das, der zweite schreibt das, ne? Und dann, das sind ja nur so zwei, drei Fallbeispiele. Und was willst du damit eigentlich sagen? Ja, das sagen?
Macht hart aber fair zum Beispiel. Ne? Ja, da werden dann Zuschauer, drei oder vier Zuschaueraussagen einfach vorgelesen, die haben, why?
Warum? 80 Millionen Menschen leben hier und du ziehst so drei Dinger raus. Und wofür soll das stehen? Das heißt also, mehr als, dass es drei verschiedene Fälle gibt, sagt es nicht. Es sagt überhaupt nichts über Mehrheiten.
Das sagt nichts aus. Ich habe das auch, manchmal gibt es auch bei Anne Will, also bei den etwas besseren Talkshows in dem Sinne, da werden dann Leute auf der Straße befragt. Und dann frage ich mich auch immer, ey, warte mal, nach welchen Kriterien wurden die jetzt ausgewählt? Haben jetzt irgendwie 50 Leute gesagt, das ist toll, was die Regierung macht, und drei haben gesagt, das ist scheiße. Und genau diese drei haben sie auch nur gezeigt dann im Beitrag. Das weiß man alles nicht. Du müsstest so eine, so ein Hintergrundwissen auch zu so einer Umfrage mal irgendwie dann raushauen, sonst macht das keinen Sinn. Und dann kannst du es besser gleich weglassen. Das ist einfach nur Unterhaltung, ist das.
Richtig, richtig. Und das, da ist die, da tut sich auf Verschwörerseite oder auf Mainstream-Presse, möchte ich mal sagen, da tut sich gar nichts. Das machen beide Seiten. Weil beide Seiten wissen, wie krass das funktioniert. So kriegst du die Leute. Nur was ich dann sehe, ist, dass wir so völlig verhärtete Fronten irgendwann haben, ne? Also das ist, was mich so nervt. Also
ja, es spielen auch so ein paar, also das ist so komplex, da spielen auch andere Sachen eine Rolle. Gerade so Journalisten, die können nicht immer unabhängig arbeiten, weil die ja irgendwie auch einen Arbeitgeber haben, ne? Und dann sind die dazu verpflichtet oder werden dazu angehalten, auch irgendwie reißerisch zu arbeiten oder polarisierend zu arbeiten und so. Und in dem Moment bist du ja nicht mehr neutral. Ja. Dann postest du im Zweifel die krassen Aussagen lieber als irgendwelche generisch durchschnittlichen Antworten. Und ab dann wird es schwierig halt so. Ne? Und das ist einfach, wenn der Journalismus nicht unabhängig ist. Und klar, jetzt hier öffentlich-rechtlich könnte man da sagen, die sind unabhängig so. Aber selbst da würde ich sagen, nicht 100% Lupen rein. Auch die gucken auf Einschaltquoten und solche Sachen halt. Ne?
Ja, und vor allem, also muss man, die Frage muss erlaubt sein, warum werden so Fallbeispiele bei der Tagesschau gezeigt? Und also ich gehe davon aus, dass man möchte tatsächlich natürlich irgendwie die Menschen in eine gewisse Richtung ein bisschen schubsen. Das stimmt. Das würde ich auf jeden Fall. Also warum sollte man das sonst so zeigen? Ich vermute, dass sie sich für sich selbst rechtfertigen, indem sie sagen, ja, wir haben vorher die Zahlen gecheckt. Es sieht schlecht aus und jetzt müssen wir den Leuten aber nicht nur einen Graph zeigen, sondern wir müssen sie irgendwie noch auf so einer emotionalen Ebene einmal packen.
Stellvertretend haben wir jetzt eine Meinung dafür rausgesucht. So. Aber das musst du irgendwo erklären oder erzählen, das weiß man alles nicht.
Richtig. Und ich finde, da könnte man echt noch ein bisschen Transparenz reinbringen und sagen so, wir haben jetzt mal, hier in dem Beitrag sieht man ein Beispiel für ein Krankenhaus, wo es schlecht laufen kann. Es gibt aber auch andere Bereiche, aber ne, also das, ich finde, man tut sich da keinen Gefallen, wenn man da das so weglässt. Also, weil du gibst der anderen Seite damit Futter, ne? Das ist so.
Ja.
Dann sagen die, ja, guck mal, wenn die mit einem Krankenhaus kommen, wo alles voll ist, ja, dann komme ich mit einem Krankenhaus, wo alles leer ist. So.
Ja.
Und dann sind wir kein Stück weiter.
Man muss, weißt du, was da hilft, Sinan? Bildung.
Passte.
Also du müsstest schon in der Schule, ich meine, das lernt man ja auch irgendwo, also nicht auf jeder Schule, aber ich meine nämlich daran zu erinnern, sowas auch mal gelernt zu haben, irgendwo diese Medienkompetenzen.
Ja.
Also Hashtag Medienkompetenz, dass du rausfiltern kannst, was kann ich verwerten und was kann ich nicht verwerten, ne? Und was lässt mich beeinflussen und was nicht und so. Das ist Bildung, das ist Aufklärung und so. Das muss irgendwo schon in deiner Jugend auch passieren.
Ja. Tja, deswegen bleibt mir nur weiter übrig hier weiter nochmal. Ich versuche mittlerweile eigentlich nur noch Leute so zu beruhigen. Das ist so mein einziges
Anliegen. Ja, überzeugen ist komplett, habe ich aufgegeben. Also Diskussion auf Facebook oder so.
Das will ich auch gar nicht. Ich will eher, dass man sagt, ey, mach mal wirklich diesen Step zurück Und keiner ist hier irgendwie ein Heiliger und auch die Tagesschau macht auch Sachen, die emotional bewegen sollen und die andere Seite. Aber lass mal ein bisschen nachdenken und überlegen, ey, da stecken jetzt auch nicht irgendwelche Weltmächte dahinter und nicht jeder ist korrupt bis ins Mark und ne, also sonst würde ja auch gar nichts mehr funktionieren. Also das muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also
ja, das wär schon mein nächstes Thema eigentlich hier.
Ja, dann ich bin fertig. Hau raus.
Warum nichts funktioniert? Du hast das Stichwort gerade schon gegeben. Ich habe mir mal also ich habe ja so ein paar Mini-Themen, ne? Und vielleicht können wir ganz kurz mal drüber schauen. Aktuell Impfstoffchaos, totales Chaos, irgendwie gefühlt, ne? Also
ist das so oder ist das anekdotische Evidenz? Ist das wirklich so?
Also ich wurde noch nicht geimpft, meine Oma auch noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das nur anekdotisch ist.
Okay, also faktisch ist, glaube ich, dass wir im Impfplan hinterherhängen. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel, oder?
Ich will gar nicht so ins Detail gehen. Ich will noch woanders drauf hinaus. Also es funktioniert irgendwie ganz offensichtlich nicht so, wie es sollte, ne?
Ja.
Und dann habe ich noch ein zweites Beispiel, der Bau des Berliner Flughafens, BER, hat irgendwie gefühlt 10 Jahre länger gedauert und war 20 Mal so teuer, wie es müsste. Und als drittes Beispiel, die jetzt in der Corona-Pandemie, das Versagen bezüglich Schulen, also so Homeschooling und so weiter, ne? Und digitaler Unterricht und so. Also so drei große Beispiele, und ich könnte 10 nennen, wo kolossal versagt wird. Also zumindest nach außen hin richtig krass versagt wird. Ne? Und da frage ich mich, sag mal, in allen Dingen, wo so die Politik direkt die Finger im Spiel hat, da tritt dieses Versagen auf. Und da, wo so die Privatwirtschaft was organisieren, bauen muss oder entwerfen muss, da funktioniert das dann reibungslos. Also so ey, Tesla, die bauen irgendwie so ein Werk da irgendwie in 3 Wochen hoch und dann fangen die da an, Elektroautos zu produzieren. Das läuft. Oder die schießen da mal irgendwie privaten Satelliten ins All. Auch das funktioniert. Und gefühlt versagt die immer, wo die Politik so am Rumwerkeln ist, also so Politiker auch, so in Aufsichtsräten und so, da verkackt das immer.
Warum, bist woran liegt das? Kleiner FDPler geworden.
Nee, das nicht.
Soll der Markt das hier alles machen? Ja, ich verstehe deinen Ansatz.
Man kann ja halten von der FDP, was man will. Ich will die auch nicht, aber die haben ja nicht in allem vielleicht Unrecht. Ne? Gibt ja ein paar Sachen.
Absolut nicht, Quatsch. Ja. Keiner hat in allem Unrecht.
Ich finde jetzt, also es fiel gerade so offensichtlich und es kommen gerade so viele Beispiele hoch. Also wenn jetzt, ich sag mal, jetzt mit dem Impfstoffchaos, hätte das die Wirtschaft regeln müssen, dann würde das laufen.
Aber okay, überlegen wir mal. Also es ist jetzt nur so Brainstorm, ne? Also warum wäre das dann vielleicht besser gewesen? Hätten wir mehrere Marktteilnehmer gehabt, die dann um die Wette kämpfen und der mit dem besten Plan hätte sich am Ende durchgerungen und 5 wären aber auch auf der Strecke geblieben, hätten aufs falsche Pferd gesetzt. Wäre es dann vielleicht gewesen?
Das ist ja jetzt die Frage, ne? Also mal als Beispiel jetzt, finde ich, kann man ganz gut nehmen, den Berliner Flughafen. Wäre der komplett privat gebaut worden, wäre der deutlich besser, eher fertig geworden und würde schon Gewinne abwerfen wahrscheinlich. Ich glaube, also wir können ja mal ein Rädchen und Zahnrad ist, glaube ich, die fähigen Leute gehen halt in die Wirtschaft und nicht in die Politik, ja. Also die Entscheider sind dann vielleicht kompetenter nachher. Und ich glaube, das spielt dann ganz viel Geld eine Rolle. Also Geld ist so, glaube ich, der Hauptfaktor in der ganzen Sache. Da gibt es da so einen Kostendruck in der Wirtschaft, ne? Also du musst ja irgendwie zusehen und gegenüber deinen Aktionären dann nachher verantworten, dass du Gewinne machst und nicht mehr Verluste machst, sonst bist du weg. Oder deine Boni hängen davon ab und so. Und dann wird das einfach gebaut und dann ist das fertig. Und dann macht das auch im zweiten Jahr schon Gewinne. Und ein Politiker, der trödelt rum und dann, keine Ahnung, also gefühlt jetzt, ne? Und der ist nicht direkt verknüpft mit dem Erfolg dieses Projektes. Nur indirekt durch Wahlen, die dann im Zweifel alle 5 Jahre mal sind. Aber also die Struktur ist anders.
Ja, aber ich find's auch irgendwie immer krass, dass wir... Also ist das wirklich schon so, dass einer sich beim unterm Strich gesagt jetzt, der Politiker gibt sich nicht so viel Mühe, weil er da irgendwie nicht so viel Geld rausziehen kann?
Ja, vielleicht.
Ja, dann wäre ja die nächste Frage, verdienen die zu wenig?
Die, auf jeden Fall. Also Politiker verdienen viel zu wenig, meiner Meinung nach. Ist zwar unpopuläre Meinung hier, aber ich bin der Meinung, wirst du viel mehr verdienen. Und vielleicht
sollten wir jetzt auch noch anfangen hier, wie in der Wirtschaft, wenn du als Politiker die eine Maut durchbringst, kriegst du 2 Millionen Bonus. Wenn du sie verkackst, kriegst du aber auch Gefängnis.
Ja, also ich, und das andere
Beispiel. Was ist mit Bonus? Wie siehst du das? Anreize schaffen. Wenn du besonders gut, wenn du das gut, das Projekt umsetzt, dann kriegst du auch noch einen Bonus.
Ja, finde ich gut.
Findest du gut?
Ja.
Ja, vielleicht.
Das funktioniert. Also wenn du den Leuten Bonus gibst im Erfolgsfall, dann funktioniert das Projekt einfach besser. Dann wird es besser umgesetzt, schneller umgesetzt.
Auf der anderen Seite habe ich gehört, Geld ist aber auch nicht für so viele Leute ein Anreiz. Ne? Also
nee, musst du
Geld,
nicht. Musst, ja, ja,
Geld kommt verpufft wie viel, schnell. Ja. Also du sagst jetzt
auf jeden Fall.
Ne, man sagt, man gibt ja so Studien, die sagen, stellst du einem eine Gehaltserhöhung in Sicht und dann kriegt er die auch, dann wirkt das so ein halbes Jahr danach, ist der genauso wie vorher. Maximal ein paar Monate oder so, dann danach arbeitet er so wie vorher. Das hat keinen, also du hast dich sehr schnell einfach das Mehrgeld gewöhnt und dann, weiß ich nicht.
Oder hier, was ist denn mit den Schulen? Also, ich kann ja ganz konkret, meine Tochter, wir haben jetzt Januar, ne? Also, wir haben jetzt 11 Monate Pandemie und meine Tochter hat keine einzige Stunde Digitalunterricht bekommen bisher. Es wurde einmal probiert und das hat nicht geklappt. Die Lehrerin hatte ihr Mikrofon nicht an den Start gekriegt. Also mussten sie nach 10 Minuten abbrechen. Ne? Das war jetzt es stand 11 Monate Pandemie. Und,
deine anekdotische Evidenz ist, dass das nicht funktioniert. Okay.
Das ist ja gerade ein sensibles Thema hier. Ne? Und ich habe sie heute Morgen in die Schule gebracht. Also in Niedersachsen ist Schule wieder. Seit letzter Woche eigentlich schon. Du hast keine Präsenzpflicht, ne? Du kannst selber entscheiden, ob du dein Kind hinbringst oder nicht. Aber dieser ganze Digitalunterricht hat nicht funktioniert. Und in vielen Bundesländern sind die Plattformen dann auch alle zusammengebrochen. Ne? Also so in Bayern und Baden-Württemberg und so. Hier, erster Tag, Lockdown, Schule, Homeschooling und dann bricht der Server zusammen. Und dann denke ich mir, okay, alles klar, das hat dann wieder die Politik organisiert. Wenn das ein Privatunternehmen gewesen wäre, ja, dann hätte das funktioniert. Die hätten da so fette Server hingestellt, dass das 100% funktioniert, weil wenn Ausfall, dann gleich Kosten.
Ja, ja. Ja, ich habe jetzt eben noch, genau jetzt, also wirklich vor, genau bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch so WDR Morgen aktuell irgendwas geguckt und da war einer, der meinte, der wurde genau mit dieser Kritik konfrontiert und der hat dann gesagt, ja, aber so stimmt das ja nicht. Also wir haben durchaus Schulen, wo das funktioniert. Wir haben auch noch ganz viele Schulen, wo das nicht funktioniert. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also
ja, also wir haben auch keine Endgeräte gekriegt oder so, ne? Also es wird doch seit 9 Monaten, lese ich doch jeden Tag in der Zeitung, ja, man muss dann den Kindern iPads stellen und so weiter und so fort. Ne? Ich habe immer das Gefühl, das wird nur erzählt, aber es passiert gar nicht in der Praxis.
Ich glaube, woran ich wirklich glaube, ist alles nur die Glaubenssache, dass man, glaube ich, den Sommer hat man verkackt. Und zwar, ich glaube, ganz viele und mich eingeschlossen, der Sommer, der war so schön. Der war so Corona-frei.
Ja.
Ich glaube, man hat so gesagt, da kommt noch mal im Winter, kommt noch mal so kurz zweite Welle. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat man so gehofft und geglaubt. Oder man hat sehr, sehr stark gehofft, der Drosten hat nicht recht.
Ja, im Sommer dachte man ist durch. Man hat das schon jetzt überstanden eigentlich.
Alles. Ich glaube, das wäre so der Zeitpunkt gewesen, so Sommerferien. Ja, 6 Wochen oder hatten wir doch sogar länger oder was weiß ich. 6 Wochen, da hättest du Armada von IT-Leuten in die Schulen schicken müssen, ne? Überall WLAN-Router, weiß ich nicht.
WLAN-Router, mega Internet, also ne? Das, dann Sanitäranlagen einbauen. Also
jetzt kommt's. Was ist denn, wenn das auch ein paar gesagt haben und dann sind die aber nicht durchgedrungen, weil eben dieser Konsens bestand so, ja, wart mal ab, vielleicht kommt ja gar keine zweite Welle. Wobei ich das total dämlich finde, weil unabhängig von der zweiten Welle sollten wir vielleicht Schulen mal komplett digitalisieren.
Unabhängig davon, ja klar. Ja, also die Schulen, das ist 50er, 60er Jahre Bauten sind das ja teilweise noch.
Ja, das verstehe ich noch nicht, weil das...
Da wird so gespart, das ist hammerhart.
Vor allem verstehe ich nicht, also das sind so Investitionen, die sind ja nicht mal, dass du dir die Frage stellst, ob, sondern die Frage ist eigentlich nur wann. So, und wenn die Frage ist wann, ja dann mach's doch sofort. Also...
Ja, das
wenn
ist super seltsam,
wenn du es eh machen musst. Du musst die ganze Bildungsinfrastruktur musst du erneuern, dann mach's doch einfach.
Ja.
Anstatt dann irgendwie zu sagen, so, ja, warte mal, wir können ja noch 3 Jahre schlecht unterrichten. So.
Ja, aber ich habe echt permanent das Gefühl, also es wird immer nur dann erzählt, was man machen muss und die Ideen kommen in den Raum. Und in jeder Talkshow und in jedem Politik-Podcast sagen sie immer, ja, wir müssen die Schulen digitalisieren und wir müssen da jetzt aufrüsten und es müssen auch Luftfilter in die Schulen eingebaut werden. Und dann passiert genau nichts.
Ja,
das passiert ja, nicht, es wird einfach nicht umgesetzt.
Ja, müsste man
und das, halt das ist ja mein Thema, wo die Politik dann da konkret was umsetzt und da läuft das nicht.
Ja, aber gut, versuchen wir es mal. Also ich denke, im Detail müsste man bei jedem Projekt einzeln gucken, woran es gescheitert ist. Allerdings gebe ich dir auch recht, wenn sich die gescheiterten Projekte häufen, müsste man irgendwann auch die Systemfrage stellen und sagen, so läuft hier eigentlich grundsätzlich was schief, wenn so viele Projekte scheitern. Kann natürlich auch sein, dass die Wahrnehmung nur so ist, dass viele Projekte scheitern und wieder mal die funktionierenden Projekte nicht so aufploppen.
Ja, natürlich. Gibt es natürlich auch. Es gibt, also, aber du kennst ja auch immer diesen Bundesrechnungshofsbericht jedes Jahr oder ja. Die Bundessteuerzahler, die hauen ja auch immer so ein Buch raus, wo die Politik ja. Sachen verkackt hat im epischen Ausmaß. Das ist ja immer witzig, das zu hören. Aber nur mal
wobei, noch ein anderes Beispiel. Also da muss ich aber auch sagen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei dem, so ja, da haben sie schon wieder zu viel ausgegeben, ne? Weil manchmal läuft das genau in das Gegenargument rein, dass man sagt, ja, wie du eben auch so, ja, da muss man mal Geld in die Hand nehmen. Also wenn du Geld in die Hand nimmst und ein Projekt angehst, kann natürlich auch sein, dass du es episch verkackst, ne? Also ja, auch mit viel Geld, das passiert ja auch. Also
das passiert auch in der Wirtschaft, ich überspitze
genau,
natürlich auch.
Genau, das muss man natürlich sagen, also auch in der Wirtschaft, du siehst die geilen Firmen, die es schaffen und nach oben ploppen, die ganzen ja, Insolvenzen ja. Kriegst du ja nicht mit, ne?
Doch, die kriege ich auch mit. Also klar,
ja,
das ist jetzt
ich sag mal so, beziehungsweise auf Bundesebene sind Insolvenzen natürlich frappierend, weil sie uns alle betreffen als Steuerzahler.
Ja.
Was interessiert mich, ob der eine, der sein Investment von 500.000 Euro in Sand gesetzt hat, ist ja nicht mein Geld, ist ja sein Geld. Ne?
Ja.
Deswegen ist natürlich der Blick auf diese Bundesebene natürlich immer sehr, sehr speziell. Aber ja, grundsätzlich, ich weiß es nicht. Mehr Anreize schaffen, keine Ahnung.
Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gelesen, da war hier die Corona-App, ne? Ist ja so eher semi, läuft das ja nur, ne? 25 ja. Millionen Installationen und das reicht einfach nicht aus, damit das Ding richtig funktioniert, ne? Also,
man braucht ja irgendwie 60-70% der Leute müssten das
genau,
eigentlich
also,
nutzen.
Ja, ja, also so doppelte Menge müssen das eigentlich
50,
benutzen.
60 Millionen, ja.
Genau. Und da hat einer gesagt, ja, ey, hätten wir 5 Euro ausgezahlt für jeden Download, also für jede Installation, hätten 50 Millionen Leute das Ding. Aber es ist nicht passiert. So, und da kannst du ja 50 Millionen mal 5 Euro, ne, sind irgendwie 2,5 Milliarden oder so, ne? Peanuts, wenn man vergleicht, welche Kosten entstehen, wenn die Leute nicht diese App benutzen, weißt du?
Ja. Weil diese Rechnung, die regt mich ganz häufig auf, ne? Dass die Beseitigung des Problems weniger kosten würde,
ja.
Als die entstehenden Probleme. Also,
ja, also zum Beispiel ein kurzer Lockdown, kurzer harter Lockdown ist
ja.
Hashtag Klimawandel, ja, genau. Aber die musst du ja auch mal führen, solche Rechnungen, oder nicht?
Ja, ich finde das auch. Also, nur ich weiß halt immer nicht, hat man Angst vor dem Risiko? Weiß ich. Also, dass man sagt, ja, man nachher, stell dir vor, du musst ja immer den Fall noch einberechnen. Du gibst jedem 5 Euro, der die runterlädt. Und natürlich musst du das noch irgendwie personalisiert machen, weil sonst kauft sich einer oder hackt einer 1000 Accounts und macht Downloads und macht Geld. Da musst du ja auch mal aufpassen. So, und dann funktioniert das aber vielleicht am Ende doch nicht. Trotzdem nicht. Obwohl es 50 Millionen runtergeladen haben, und dann hat es trotzdem doch nicht funktioniert. Und dann ist der Aufschrei groß. Ja, jetzt haben wir 2,5 Milliarden da reingebuttert und es hat gar nichts
gebracht. Jetzt haben wir hier eine Maut angestoßen und dann ist sie auf einmal unerwartet vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Oh, fuck it, Geld ist ja. Klar, Chris halt als Politiker. Das ist das Problem. Politiker sind ja immer, die müssen ja immer von Wahl zu Wahl denken. Ne? Und wir hören ja jetzt auch immer so, Politiker geben Perspektiven, wie wir rauskommen aus dem Lockdown oder ab dem 1. Februar werden die Schulen wieder geöffnet und dann danach die Friseure und so. Sowas erzählt man natürlich super gerne als Politiker, weil dafür wirst du geliebt, da fliegen dir die Herzen zu. Ne? Wenn du aber sagst, nee, wir müssen hier noch die Schrauben fester anziehen und ab 19 Uhr geht jetzt keiner mehr aus dem Haus, wir machen richtig Ausgangssperre. Das ist natürlich so für Umfragewerte eher semi-cool, ne? Und da kann man ja natürlich sagen, okay, dann ist das ganze Konstrukt vielleicht schon ein bisschen scheiße, dass die Politiker so stark, also die machen ja viel Wahlkampf jetzt auch, ne? Und
ja, das fließt auch, meine so erste Kombination. Meine erste Amtshandlung als Diktator von Deutschland wäre sowieso, dass ich Meinungsforschungsinstitute zu Politikern und Umfragen, die würde ich nur, die dürfen 7 Tage vor Wahl dürfen die ihre Arbeit beginnen. Die ganze Legislaturperiode sollen die bitte Pause haben. Das geht mir so auf den
Sack. Das Gegenteil ist der Fall. Ne?
Sonntagsfrage.
Die letzten 2-3 Tage vor der Wahl dürfen sie nichts mehr veröffentlichen. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, keine Ahnung. Aber da muss man sowieso noch mal sagen.
Machen die mal dann 4 Jahre lang irgendwie ständig irgendwelche Stimmungsbarometer, so, ja, jetzt hat ja irgendein Politiker irgendwas Unpopuläres gesagt. Wir gucken mal auf die Sonntagsfrage. Wie sieht's aus? So, ja. Die Sonntagsfrage, 3 Jahre vor der Wahl.
Ey, Sinan, und dann haben die Politiker auch noch so wie Story Machine, haben die noch so Agenturen im Hintergrund, die beraten. Ne? Da wird's echt gefährlich. Ne? Macht der wirklich noch Politik im Sinne des Volkes nachher? So, ne? Oder macht der gerade einfach nur, damit er wiedergewählt wird, Politik? Das ist ja, sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe.
Die Kritik habe ich auch in der Kommentarspalte bei YouTube auch schon lesen können, dass es teilweise so ist, dass natürlich man die Kritik äußern darf, ob manche wirklich eigentlich nur so persönlich Karriere machen. Und da geht es gar nicht so sehr um Geld, sondern einfach auch so dieses Ruhm im Rampenlicht stehen, was zu sagen haben. Hashtag Merz. Bei Merz weiß ich bis heute nicht. Ich habe immer das Gefühl, sein Antrieb ist, er will was zu sagen haben. Und damit hört die Geschichte auch schon auf. Das war's. Er will irgendwie, egal wo, egal was. Ja, dann will ich jetzt Parteivorsitz werden. Nee. Dann will ich jetzt
Wirtschaftsminister werden.
Ich will Wirtschaftsminister werden. So. Und was immer irgendwie so, ja, wenn das, ja, dann möchte ich jetzt aber da. Irgendwie, ich möchte aber irgendwie noch vorkommen. So. Aber was ist eigentlich sein Antrieb? Das habe ich nie verstanden. Und das ist natürlich die Gefahr heutzutage, indem wir natürlich auch wieder so stark auf Persönlichkeiten gucken. Ja,
ja. Apropos,
Sinan. Sollte man,
apropos gucken. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir haben jetzt 1 Stunde aufgenommen und ich habe einen wichtigen Termin und der da heißt, ich muss meine Tochter von der Schule abholen und wir müssen leider hier nach eigentlich 3 Themen, du hast ja noch ein Thema offen, müssen wir abbrechen, müssen wir aufhören heute. Ich hatte auch noch ein paar wichtige Sachen hier.
Ja, komm, du brauchst doch deine Tochter nicht abholen. Du sagst einfach, ja, digitales Lernen, das funktioniert einfach nicht.
Der Markt regelt das. Die kommt schon irgendwie wieder nach Hause. Der Markt regelt das.
Wenn die wirklich Hunger hat und nach Hause will, dann schafft die das auch nach Hause. Hallo. Ja,
vor dem Jahr hat du morgen
kannst du dann nicht bei PayPal ein bisschen Geld rüberschicken?
Draußen sei so geschnallt. Ich glaube nicht, dass es zu Hause ankommt. Heile. Deswegen, ich muss los. Ist gerade hier höhere Gewalt.
Alles klar.
Ich hatte immer noch, fürs nächste Mal, ne?
Gute drei Themen.
Ich habe auch noch ein paar, ich habe ja ganz viele Themen gehabt hier, so Mini-Themen. Ich habe es noch aufgeschrieben.
Ja.
Was ist eigentlich los mit Maaßen, also unseren ehemaligen Verfassungsschutzchef? Mit dem müssen wir auch mal kurz.
Ja.
Dann habe ich noch aufgeschrieben, Take Z Comeback.
Was?
Ja, Take Z Comeback. So.
Das gibt's.
Dann, das wurde irgendwie jetzt angekündigt. Und dann musst du mir mal erzählen, was ist eigentlich Nord Stream 2 oder Nord Stream 2 und Nawalny.
Okay.
Weil auf den beiden Gebieten habe ich nämlich eigentlich zu wenig Wissen. Da kenne ich mich nicht genau aus, habe ich festgestellt.
Okay, das ist jetzt meine Hausaufgabe, das bis zur nächsten Woche
zur nächsten
zu lernen.
Folge, ja. Erzähl mir doch mal, was so die Hintergründe von Nord Stream 2, also warum sind wir dagegen und dafür und die Amerikaner sind dagegen und warum eigentlich und ist halt so geopolitische Strategie.
Wird für mich dünnes Eis, aber ich versuche mal. ich lese mir da mal irgendwelche anekdotischen Evidenzen, knusper ich mir da rein
und Nawalny, ne, der Typ, der vergiftet worden ist, vielleicht von der russischen Regierung so und da
Mr. Novichok,
Und dann schrieb ja der Alex bei uns auch im Chat, Nawalny, und ich habe mir das dann durchgelesen auf Wikipedia, das ist ein Nazi.
Richtig.
Also der ist so rechts, also der hat rechte Parteien.
Ja, der ist schon
und marschiert da mit und so.
Ultrakonservative Rechte.
Und warum sagen unsere Politiker dann, der muss sofort freigelassen werden und so? Also ich verstehe das alles gar nicht. Kannst du mir vielleicht nächstes Mal erklären.
Meinst du, Nazis vergiften ist okay?
Ja.
So, ja? Willst du das sagen?
Nee, ich finde das so spannend.
Das ist ja die Frage. Auch Nazis genießen, ja,
also
es
meine
ist
Wahrnehmung war das so ein Freiheitskämpfer. War es ein Freiheitskämpfer und der hat Opposition gemacht gegen Unterdrückung, aber unterstützt er rechte Kräfte in Russland. Interessant. Gut, Sinan, ich muss los.
Ja, der ist Freiheitskämpfer. Ja, ja.
Ich habe leider keine Zeit mehr, Sinan.
Du hast aber auch hier ein Fass aufgemacht.
Ja, das war für diesmal. Cliffhanger war das.
Okay, Spoiler.
Gut.
Cliffhanger,
gut.
Alles klar. Nächste Woche geht's weiter.
Nächste Woche geht's an dieser Stelle genau weiter.
Gut.
Ja, ciao.
Okay, tschüss.